Morgen, Benjamin.
Morgen, Jörg.
Sag mal, testest du eigentlich auch schon?
Ja klar, gibt doch kein wichtigeres Spiel als.
Und wir dürfen ja jetzt noch nicht sagen, dass wir am den machen und am den.
Ja, und außerdem kommt natürlich auch noch der.
Ja, nochmal guten Morgen und willkommen an unseren Spezialgast Benjamin Braun.
Ja, schönen guten Morgen allerseits.
Und keine Ahnung, um was es da in diesem völlig, nicht in der Realität verorteten Anfangsgag ging. Aber ja, wir haben eine volle Woche für euch, und aber wir wollen auch wissen, warum der Benjamin überhaupt in der Leitung ist und was er so treibt, würde ich sagen. Was er am Wochenende gemacht, was er gegessen hat, was seine Gedanken waren, ob er auch die Zähne geputzt hat. Also leg mal los, Benjamin. Was machst du denn so zur Zeit und wo machst du das? Das, glaube ich, es wissen die meisten User, dass du aus München weggezogen bist, aber vielleicht auch nicht jeder und vielleicht auch nicht jeder so im Detail.
Ja, also zuletzt habe ich Kaffee getrunken, beziehungsweise Pennerfrühstück gemacht, Kaffee und Kippen, das kennt man ja. Und ansonsten mache ich das natürlich alles, wie die Arbeit auch, von zu Hause aus. Und ist ja kein Geheimnis, ich bin zurück ins Rheinland gezogen und das geht im Moment mehr oder weniger alles seinen gewohnten Gang. Außer, dass der Router ein bisschen besser positioniert sein könnte, weil da muss ich doch für manche Sachen, so Online-Spiele und so, da muss ich ein bisschen improvisieren, dass ich eine ausreichend gute Verbindung habe oder stabile Verbindung habe. Aber das wird sich mit der Zeit legen. Mhm. Und von daher, zum Glück waren ja keine Online-Spiele dabei. Und gewisse Spiele, die wir nicht namentlich nennen wollen, die kriegen ja sowieso frühestens in keine Ahnung wie vielen Monaten dann vielleicht einen mega spannenden oder auch mega langweiligen oder keine Ahnung was Multiplayer-Modus spendiert.
Mhm. Ja. Und du bist quasi im Homeoffice sowieso, das heißt, dass du jetzt zumindest in der Arbeit durch die wieder steigenden Fallzahlen bei Corona auch im Rheinland jetzt auch nicht stärker betroffen bist, als es hier in München wahrscheinlich der Fall wäre, oder?
Ja, ich habe die Zahlen so genau natürlich nicht im Kopf. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen ist ja
mit am schlimmsten eigentlich.
So flächendeckend bei den Infektionszahlen immer weit oben mit dabei. Wobei das halt auch damit zu tun hat, dass da natürlich hier so bei Tönnies da die Schlachtereigeschichten da, wo alle Mitarbeiter quasi infiziert waren und so. Das treibt es natürlich nach oben, ich meine, letztlich ist es so, da ist für mich sowieso natürlich kein Unterschied durch Homeoffice und andererseits, ich müsste mir normalerweise angewöhnen, deutlich seltener einzukaufen, aber ich bin, habe das schon immer so gemacht, ich bin ja ein quasi täglicher Einkäufer, das heißt. Ein
Bedarfskäufer, einmal, ja.
Ja, und von daher, das ist natürlich eigentlich in der Situation nicht das Klügste, was man machen kann, aber weiß ich nicht, wenn man sich das einmal angewöhnt hat und keine Ahnung, ich meine.
Ja, und sag mal jetzt mal ernsthaft und aus einer gewissen Sorge heraus, was machst du denn, wenn dann wirklich mal die lokalen Supermärkte eine Woche zu haben müssen aus irgendwelchen Gründen? Dass du dir einfach mal so den typischen, weiß ich nicht, Aldi-Konservenfraß irgendwo reinstellst, dass du halt echt mal, wenn vielleicht auch nicht kulinarisch hochwertig, über eine Woche kommst oder so. Oder wenn du einfach sagst, nee, ist es selbst mir zu blöd, weil ich fühle mich da echt nicht mehr wohl.
Ja, also das geht schon. Der Gefrierschrank ist ja noch gut gefüllt. Mhm. Da findet man notfalls immer noch irgendwas. Und sei es eine Tiefkühlpizza, die man irgendwie vor 15 Jahren eingefroren hat und dachte, ich dachte, die Sorte gibt's gar nicht mehr. Nee, keine Ahnung, von daher ist, und da ist ja auch nicht mehr zu rechnen, dass die Geschäfte zumachen. Und notfalls, ich habe natürlich massenweise Klopapier hier gebunkert, dann koche ich mir daraus eine Suppe.
Nein, das machst du anders. Du tauscht eine Klorolle gegen ein Fertigschnitzel.
Genau, das ist ganz einfach. Ne? Ich habe so viel Toilettenpapier hier, ne, und die Leute reißen sich drum, da mache ich einen neuen Tauschhandel auf, so wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne?
Übrigens, wenn ich einen Einlagerungstipp geben darf, Preiselbeeren halten sich erstaunlich lange. Wir haben nämlich gestern zum Mittagessen Schnitzel gemacht und also panierte Schnitzel und da gehören ja Preiselbeeren drauf und haben keine Preiselbeeren gefunden, bis wir sie doch noch gefunden haben, so ganz hinten im Kühlschrank. Und dann meinten Teile der Familie, dass die doch ein bisschen komisch schmecken. Ich meine, schau halt mal drauf, wenn es vor 2018 ist, dann sollten wir uns vielleicht Sorgen machen. Es war vor 2018, also das Ablaufdatum der wohlgemerkt geöffneten Glases. Aber also wir haben keinerlei Schäden davon getragen. Ja. Preiselbeeren halten sich gut, selbst wenn sie auf sind. Also wenn die geschimmelt hätten oder so, hätte man es gesehen und nicht benutzt. Aber das hält sich ewig anscheinend.
Ja. Ja gut, beim geöffneten Glas hätte ich das jetzt nicht unbedingt gemacht. Da ist natürlich genug Zucker drin, dass sich das hält.
Ja, eben.
Aber im Regelfall ist es eigentlich so, das ist natürlich eigentlich relativ stark eben gesüßt. Dadurch hält sich das ja auch, wer weiß wie lange. Aber wenn die Preiselbeeren, wenn das Bittere dann wieder durchkommt, dann würde ich es jetzt nicht unbedingt wieder essen.
Nee,
ich glaub,
die waren noch süß. Ja, sonst, wenn wir schon beim Wochenende sind, was hatte ich so umgetrieben?
Ja, ich habe ja einen Test in Vorbereitung, beziehungsweise eigentlich zwei, da kommen wir ja später noch drauf. Und mit einem der beiden Spiele habe ich mich jetzt am Wochenende halt noch beschäftigt. Und ja, ich glaube, das kann man sagen, dass das Phoenix Rising ist. Das kommt ja eh bald raus, da kann man sich denken, dass da bald ein Test erscheinen darf. Und ja, das hat mich noch einige Zeit beschäftigt und ja. Wie mir das so gefallen hat und ob das weiter zu empfehlen ist, das hört, lest oder was auch immer ihr dann später.
Ja, genau, ab heute Nachmittag, glaube ich. Und ja, klar, dann hast du nicht viel Zeit gehabt. Ich habe lustigerweise auch nicht so wahnsinnig viel Zeit zum Spielen gehabt. Was habe ich eigentlich gemacht am Wochenende? Ja gut, ich war am Samstag in der Redaktion. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe schon wieder vergessen. Ah, die Weihnachtsaktion vorbereitet. Ja, natürlich. Und ein, zwei andere Papierkram-Sachen. Das kommen wir aber auch noch gleich dazu in der Vorschau. Und sonst war ich eher medial so ein bisschen langweilig unterwegs. Also ich hab Filme geschaut im Wesentlichen. Ich habe bemerkt, dass ich Star Wars Episode 9 nie gesehen hatte. Weil eigentlich wollte ich mir für die Spiele-Veteranen Mandalorian anschauen auf Disney Plus und meine eine Tochter hat sich so mit 5 oder 6 Freunden einen Account quasi geleistet. Ich weiß nicht, ich hoffe, es verpfeift uns jetzt niemand, ob das rechtens ist, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass die dieses ja nicht so günstige Streaming-Angebot sich dann einfach auf taschengeldkompatible Einheiten halt teilen. Und dann habe ich aber statt Mandalorian Episode 9 angeschaut am Sonntag. Weiße, kennst du den 9. Film?
Ich fürchte ja.
Okay.
Ja, also ich habe das so ein bisschen verdrängt, aber die sind schon alle drei von der letzten Trilogie, das waren schon alle drei, oder?
Ja,
dann habe ich auf jeden Fall alle drei und auch alle im Kino gesehen und ja. Also ich hätte gut drauf verzichten können. Ich fand sie alle totlangweilig und ja, mittelmäßig, ne? Also die Scheiße natürlich nicht, sie sind natürlich hochwertig produziert gewesen.
Ja, und es sind immer wieder so humorige Stellen auch drin und es ist schon sehr viel, es wird schon sehr viel an die alten Fans auch sich rangewanzt.
Ja, aber ja, ich finde halt teilweise ein bisschen zu viel, ne?
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also was bei der dritten Episode da an also nicht nur, dass sie die selige Carrie Fisher 3 Jahre nach ihrem Tod nochmal aufgefahren haben, was ich echt gruselig fand, weil ich sie halt einfach wusste. Sie haben es so gut gemacht, dass wenn man es nicht weiß, man es nicht merkt. Aber wenn man es weiß, hat man schon das Gefühl, so ganz perfekt stimmt das jetzt nicht.
Nee, ist klar. Aber ich meine, das ist ja, es gab da am Anfang, also soweit ich weiß, war das ja nur ein Gerücht. Ja, man hätte die digital am Computer nachgerechnet, was nicht stimmt. Die haben Archivmaterial.
Ja, ja.
Weil irgendwas, was
abdreht. Ich meine, wir wissen ja alle, selbst bei einer SDK-Aufnahme gibt es ja auch immer so Zeug, was am Schnittboden quasi zurückbleibt. Ja. Und da haben sie halt passende Sachen rausgesucht.
Ja, ja eben. Aber das finde ich eben so lustig. Da kann man sich vorstellen, wie gut die Story sein muss, dass man mit irgendwelchem gefilmten Material dann
für einen ganz anderen Film, ja.
Ja, also das ist schon erstaunlich.
Das andere, also ja, und dann halt, es kommen echt noch einige Cameos, also bis hin zum Co-Piloten von einem Nebendarsteller aus Empire Strikes Back. Aber Das andere, war, also ich fand die dritte Episode gar nicht schlecht. Also ich fühlte mich gut unterhalten, aber also es war jetzt auch nicht super. Und ich fand es die am wenigsten schlechte eigentlich. Wobei die Episode 7 wegen der neuen Hauptdarstellerin fand ich vielleicht fast noch besser. Ich weiß nicht. Aber es ist so rein dramaturgisch, weiß ich nicht, ob es einem Film so gut tut, wenn die beiden Hauptdarsteller, also der große Antagonist und die Protagonistin, halt über ihre komische Seelenverbindung sich jederzeit kontaktieren können und auch wissen, wo sie sind. Und dann der ganze Film eigentlich nur darin besteht, dass ständig der eine die andere verfolgt. Also, da wo ist denn da der Spannungsaufbau, weißt du? Das ist irgendwie so. Und es ist mir auch aufgefallen, dass eigentlich immer die Gegenseite sofort wusste, was die andere Seite plant. Also, immer. Und ich dachte immer, es ist spannend, wenn sich die Japaner so an Pearl Harbor herantasten mit ihrer Flotte und die Amis kriegen es nicht mit, dass das Spannung ist, weißt du, auch für einen Film mit Krieg im Namen. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und das so, was ich eigentlich an Star Wars immer super fand, diese großen Schlachten und diese großen, mächtigen Sternzerstörer und Pipapo, dass die eigentlich bis aufs Finale eine komplette Nebenrolle bis gar nicht vorhanden spielen. Naja.
Ja, keine Ahnung. Nee, also ich weiß ich nicht. Ich bin da auch nicht begeistert von gewesen, aber ich meine, sie haben das in den ersten Teilen im Prinzip ja auch immer schon drin gehabt, nur sie haben es da halt nicht so ausgestattet, weil sie wahrscheinlich wussten, dass es nicht funktioniert. Kennst das ja, wenn Darth Vader im ersten Teil, also der im ersten Teil der Urtrilogie zum Todesstern kommt, dann ist ja Obi-Wan Kenobi schon da und so.
Ja, ja.
Und sagt dann halt sowas, ja, ich spüre eine Präsenz, die ich schon lange nicht mehr.
Ja, genau.
Und so weiter. Also das konnten die früher schon, aber ja, da hat es George Lucas oder ich glaube am ersten hat George Lucas noch Regie geführt, ne?
Ja, ja, der erste, nicht nur der erste, sondern auch bei Episode 4 und Episode 1 hat Lucas komplett gemacht, genau.
Achso, vier noch, ja, okay, das kann sein. Nee, weil, wie gesagt, schon von der Urtrilogie, die beiden, die zwei davon waren auf jeden Fall irgendwie andere Regisseure.
Ja, ja, genau, also da war er nur noch als Story eingetragen. Ja,
hat er schon so viel Geld damit verdient, dass er sich
das... Nee, ich glaube, er musste 90% seiner Zeit mit dem Merchandising verbringen, ja, um richtig das. Geld zu scheffeln. Aber wie dem auch sei, wenn man in Disney Plus halt dann auf die Star Wars Karteikarte geht, dann wird man schon das starke Gefühl nicht los, dass hier eine einstmals große Serie aber wirklich so hemmungslos zu Tode genudelt, wieder auferweckt, nochmal zu Tode genudelt, wieder auferweckt und dann noch, ich weiß nicht, mit einem Vertikuliergerät überfahren wird, dass es echt nicht mehr feierlich ist. Also, naja, aber offensichtlich funktioniert sie auch heute noch. Ja, was machen wir diese Woche? Du hast es schon angedeutet, Benjamin. Du hast zwei Sachen für uns gleich auf der Leier. Wir reden von Immortals Phoenix Rising, wir reden aber auch von Twin Mirror morgen. Und bei Twin Mirror, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, da geht's jetzt mal wieder um ein Nicht-Episoden-Adventure von Don't Not. Das ist tatsächlich ein Spiel sozusagen, ein ganzes fertiges Spiel.
Ja, das ist in sich abgeschlossen. Das war ja ursprünglich mal anders geplant. Man konnte ja schon eine Demo, da gibt es auch von mir irgendwo einen Bericht, auf Gamers Global. 2018 muss das gewesen sein. Da konnte man schon eine Demo bei Bandai Namco einspielen und da wurde auch sogar, glaube ich, der Episodentitel genannt. Aber ja, sie haben sich später halt dazu entschlossen, das dann als Komplettpaket zu bringen, was bestimmte Gründe hätte, die man vielleicht aus dem Test so ablesen kann.
Ah, okay.
Am Ende weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ja, vor allem haben sie halt die Markenrechte halt wirklich zurückgekauft vom Publisher und machen das zumindest bei den digitalen Versionen halt im Eigenvertrieb. Bandai Namco hängt da halt nur noch als Vertriebspartner für die Konsolenfassungen mit drin, weil die gibt es auch auf Disc. Und ja, weiß ich nicht, ob das eine clevere Entscheidung war oder einen guten Grund hatte, weil das Spiel so toll ist, dass sich das Risiko lohnt, das zu machen. Ja, das.
Also, ich tippe mal auf Letzteres und bewundere es, wenn jemand das macht, statt sein geistiges Baby an Disney zu verscherbeln, wie andere Leute, über die wir schon geredet haben. Und Ja, ich bin mal gespannt, weil Dontnod hat ja auch eines ganz gut drauf, so auf die Gefühlsdrüse zu drücken. Das gelingt ihnen ja meistens ganz gut und ich bin mal gespannt auf deinen Test morgen, ob das auch bei Twin Mirror der Fall ist. Übrigens, Twin Mirror klingt ja so ein bisschen so ähnlich wie Twin Peaks und man hat auch von der groben Story her, die man jetzt halt so im Vorfeld schon kennt, auch das Gefühl, das ist kein totaler Zufall oder täuscht das?
Ja, also mit Twin Peaks hat es nicht wahnsinnig viel zu tun. Es gibt so ein bisschen Remedy-Anleihen, das war ja auch vorher schon zu erkennen. Also ne, er hatte halt seinen Gedankenpalast, der halt auch so ein bisschen krude aussieht und wo dann halt vielleicht auch mal irgendwie so eine Steintreppe sich vor ihm aufbaut in seiner ja, Traumwelt, Gedankenwelt, wie auch immer. Also von daher gibt es schon so ein paar Remedy-Elemente.
Okay, aber Vorschauzeile auf den Spuren von Twin Peaks, die ändern wir wieder. Dontnod auf den Spuren von Remedy mache ich jetzt drauf.
Ja, wie gesagt, die haben natürlich dann Twin Peaks Elemente drin, aber weil Twin Peaks schreibe ich halt zu, dass da halt wirklich so sehr krude Charaktere dann mit dabei sind. Das ist ein fantastischer Apfelkuchen oder Pflaumenkuchen oder was er da
dann
ist.
Dann schreiben wir jetzt Test-Doppelpunkt Dontnod mit leichten Twin Peaks Anleihen. So. Und aktualisiert. Am Mittwoch kommt gleich der nächste Test und zwar zu Empire of Sin. Und Empire of Sin, wer es vergessen hat, das ist ein Spiel von der Brenda Romero. Nee, wie heißt sie? Brenda? Doch, Brenda. Und die ist früher bei Zyrtec gewesen, also so Checkered Alliance und so weiter. Und davon waren, als ich das gespielt habe vor 2 Jahren auf der Gamescom, durchaus Anleihen zu verspüren. Hast du schon reingucken können?
Nee, ich habe nicht reingeguckt, aber das ist jetzt ja auch nicht unbedingt mein Genre. Ne? Das ist Taktik-RPG.
Ja, es ist so Management plus Rundentaktik. Klingt nach einer sehr interessanten Mischung. Es testet für uns der Tom Schmitz und ich darf, glaube ich, aus Embargo-Gründen noch nichts sagen, aber es wird ein interessanter Test. Und ebenfalls interessant ist, dass wahrscheinlich so zwischen Twin Mirror und Empire of Sin irgendwann auch unsere Weihnachtsaktion 2020 startet. Da haben uns wieder viele schöne Gegenleistungen überlegt, um hoffentlich viele schöne glitzernde Euros von euch gespendet zu bekommen und ich schreibe es auch nochmal genauer in der Aktion. Es ist so, dass wir trotz vieler, vieler Widrigkeiten, man denke nur an Corona und unseren unfreiwilligen Umzug, weil uns der Vermieter nach 10 Jahren ohne Ankündigung rausgeworfen hat, also gut im Rahmen der gesetzlichen Kündigungsfrist, aber doch sehr überraschend für mich damals im Februar. Und auch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, weil als ich Ende Februar dann die ersten Besichtigungen machte, da hat man kurz noch gescherzt, ob man jetzt Maske tragen und sich die Hände schütteln soll oder nicht. Und kurz danach haben die Makler angefangen, schlichtweg nicht mehr zu einem Termin zu erscheinen. Haben wir es doch wieder erwarten geschafft, jetzt Anfang Dezember, Ende November genauso ungefähr wirtschaftlich dazustehen wie im letzten Jahr. Dummerweise, wenn man sich ans letzte Jahr erinnert, war das nicht sonderlich toll. Aber ja, gucken wir mal. Also ich hoffe, es kommt wieder was beisammen. Wir haben auch wie jedes Jahr Investitionen in die Zukunft vor. Und da haben wir uns dieses Mal was ganz Besonderes ausgedacht, auch von den Ideen-Meetings rührend, die wir im Sommer mit unseren Usern gemacht haben. Also schaut mal drauf und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Man kann da auch mitmachen, wenn man sich zum Beispiel kein Abo leisten wollte, ist das eine gute Gelegenheit, um mal Danke zu sagen für die ganze Arbeit, die wir hier für euch machen und wo ja das Allermeiste nach wie vor kostenfrei zu genießen ist. Und man kann da übrigens auch unregistriert mitmachen, kriegt aber dann natürlich keine Medaille und das ist der andere Nachteil, man kann dann bei den interaktiven Elementen nicht mitmachen, weil die ganzen Gegenleistungen, die wird es für Premium-Abonnenten und natürlich Spender geben Und wenn ihr jetzt mitmacht, müsst ihr quasi drauf verzichten, auf die Gegenleistung letzten Endes, wenn ihr nicht registriert seid, weil wir es einfach nicht getrackt bekommen. Also registriert euch doch zu der Gelegenheit und dann dürft ihr auch bei diversen Gegenleistungen abstimmen über zum Beispiel das Spiel, das dann gespielt wird oder sogar mitmachen, weil wir haben wirklich ein paar Interaktionsgeschichten mit der Community dieses Mal dabei. Also irgendwann so Dienstagnacht, wenn alles klappt, vielleicht auch erst Mittwoch, geht die Weihnachtsaktion 2020 online. Die nicht zu verwechseln mit der Feiertageverlosung übrigens, die kommt dann wie üblich so ab kurz vor Weihnachten. Ja, und dann am Donnerstag haben wir, beziehungsweise ich, die Mini-Doku für euch, Verein für Spielkultur e.V. in München. Das ist keine GDC-Doku, wurde auch in einem Tausendstel der Zeit fertig gefühlt. Aber es ist eine nette, gut viertelstündige Reise an den Ostbahnhof hier in München, wo man in ein Spielearchiv guckt und mit einigen der Machern darüber redet. Warum machen sie das? Wie machen sie das? Und hat unter Umständen Corona-Auswirkungen auf das, was sie tun. Und am Freitag kommt dann noch der Woschka. Ja, ich wollte noch über eines mit dir reden, auch rein so aus Interesse, aber auch, weil es bei den User-Fragen eh gleich nochmal angesprochen wird, zumindest im Detail. Die Next-Gen-Konsolen, du hast ja beide, oder?
Ich habe beide inzwischen.
Und ja. Gibt es bei dir eine Präferenz für eins der Modelle? Also Series X oder PS5?
Also ich habe da keine Präferenz. Der einzige Grund, warum ich beide habe, ist im Prinzip immer derselbe. Natürlich wegen den Exklusivspielen, die da erscheinen. Das ist für mich natürlich auch beruflich wichtig, die zu haben. Mit der Series X habe ich tatsächlich so viel Zeit, jetzt abgesehen von Phoenix Rising, noch nicht so viel Zeit verbracht. Und hauptsächlich halt mit der PS5. Die ich halt auch vor dem Launch schon hatte.
Ne? Hm. Und hast du, wie ich, das Gefühl, dass doch die Series X die leisere der beiden Konsolen ist?
Das ist schwer zu sagen. Also zum einen steht die Series X bei mir tatsächlich was weiter weg. Die steht so direkt neben dem Fernseher und flach was weiter oder was näher an mir dran halt die PS4.
Ja gut, dann ist das schon mal eine unfaire Geschichte. Ja,
also von daher, ich finde, sie sind beide angenehm leise. Ich merke da überhaupt nichts von. Also keine Ahnung, ich finde das ganz, ganz wunderbar.
Ja, und wenn du jetzt nicht beruflich dich für eine hättest entscheiden müssen, welche wäre das? Ich höre so ein bisschen raus, die PS5 wahrscheinlich, oder?
Nö, das wäre dann natürlich ganz klar die Xbox gewesen, ganz einfach, weil ich lieber auf der Xbox spiele. Ich bin ja auch eine kleine Achievement-Hure, wie man so schön sagt.
Ah, okay.
Und keine Ahnung, also ich meine jetzt mit dem neuen Controller, ne? Den finde ich schon wirklich deutlich besser als den DualShock 4. Ich meine, ich bin da immer gut mit zurechtgekommen, aber ich bin auch mit dem DualShock 3 zurechtgekommen, beziehungsweise mit dem Six-Axis-Controller.
Ja, ja, ja.
Weiß ich nicht, da sind so ein paar Argumente, die jetzt für die Xbox, für die neue gesprochen hätten, weggefallen. Ich finde sie beide hässlich. Und von daher wäre das vom äußeren Erscheinungsbild für mich keine Konsole, die ich jetzt unbedingt haben müsste. Aber das wäre halt Xbox, weil ich halt einfach am liebsten auf
der Xbox spiele. Aber beide hässlich, das klingt jetzt so ein bisschen für mich, wie wenn man sagt, ja, sowohl Biden als auch Trump haben Falschaussagen im Wahlkampf getroffen. Das stimmt, aber findest du nicht, also um die Allegorie nicht zu weit zu treiben und um zurückzukommen, findest du die PS5 nicht noch viel hässlicher als die Xbox Series X?
Nicht unbedingt. Ich finde okay. die Form ist nicht wirklich tauglich, um sie, was ich eigentlich am liebsten habe, nämlich die flach hinzulegen.
Ja, ja.
Weiß ich nicht, das ist halt, ich meine, der Fuß ist da drunter und wenn du sie nicht berührst, ist das ja auch alles schön stabil, aber hatte ich jetzt letztens, da musste ich unten an die Steckdose und habe nicht geguckt, wo ich mich da abstützen so und drückte auf die PS5 drauf und denke, ja, scheiße, ne?
Ich meine, die sofort um, gell?
Gut,
ja.
Gut, die steht jetzt bei mir natürlich auch sehr ungünstig, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, das ist dann natürlich schon ein bisschen ärgerlich und vor allem, weil das halt auch so ein Riesenklotz ist. Auf der anderen Seite, ja, mein Gott, dafür das ist halt auch mit der Kühllösung die reine Größe durchaus begründet, weil ich meine, da sitzt ja ein Lüfter drin. Ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf, ich müsste mal nachgucken. Aber der ist ja mindestens so groß wie der in der Xbox oder minimal kleiner oder größer. Ja, und irgendwo muss das Ding natürlich hin. Aber warum man dann nicht ein besseres Design nehmen kann. Ich meine, gut, die PS5 hat dann zumindest was Besonderes dabei. Ne? Und weiß nicht, dann blinkt es halt hier und da mal und sieht halt wie ein Raumschiff aus.
Ja, ja.
Ne? Und bei der Xbox, da hast du dann halt nur so einen Klotz. Es ist genauso wie bei der ersten Xbox One. Da dachte ich ja, okay, der Designer hat in den 80er Jahren VHS-Videorekorder entwickelt. Also ne, zumindest bezogen aufs Gehäuse.
Ja, ja,
ja. Das fand ich jetzt auch nicht allzu hübsch. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, zumindest kann man die Xbox, glaube ich, ein bisschen leichter unterbringen als die PS4. Und ja, weiß ich nicht, ist halt ein bisschen unauffälliger. Ne? Das könnte auch so ein Alexa-Ding sein oder keine Ahnung was. Mhm. Das stört halt jetzt nicht unbedingt. Ne?
Ja, aber sie stört weniger. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und bei der PS5 hast du halt entweder sie stört mehr oder es gibt ja auch Leute, denen das gefällt. Also russische Milliardäre, die es gerne etwas prollig haben. Nein, aber. Und genau, also ja, ich glaube, du wirst bei der Xbox Series X eher den kleinsten gemeinsamen Nenner haben, sie stört nicht, und du wirst aber bei der PS5 unter Umständen mehr Leute haben, denen sie aktiv gefällt, weil sie halt schon sich wenigstens was traut, auch wenn das, was sie sich traut, jetzt uns beiden vielleicht nicht so wahnsinnig gefällt.
Ja, ja. Nee, genauso, ja. Genauso ist
es. Ich finde aber auch, dass die PS5 liegend ganz komisch aussieht, und wenn dann stehend. Also wenn ihr schon glaubt, sie sieht gut aus, dann traut euch und stellt sie in die Mitte des Wohnzimmers, sodass man um sie herumlaufen muss. Was mit dem Kabel jetzt auch nicht optimal ist.
Ja, der Grund, ich meine, mit dem Fuß ist das natürlich schon stabil oder so. Das Problem ist halt bei mir, ich wüsste jetzt nicht so ganz genau, wo ich sie hinstellen sollte. Mhm. Und wenn sie dann aufrecht steht so, und du kommst dann doch mal dran, ja, dann fällt sie doch
dann fällt sie auch mit Fuß um, und wenn dann ein erwachsener Mann dagegen tritt.
Ja, und das muss jetzt halt auch nicht sein. Also da ist mir die liegende Position lieber, weil da
ich lieg auch lieber, statt zu stehen. Ja, dann haben wir die User-Fragen. Und mal sehen, ob du da auch welche beantworten kannst. Oder magst du sie vielleicht vorlesen, weil die meisten gehen doch an die interne Redaktion. Fang doch mal mit dem Zockervater an. Der freut sich, wenn deine Stimme seine Frage vorliest, der Dennis.
Also, der Zockervater fragt, prüft eigentlich jemand, ob ein Spiel, das ein Release-Date hat, auch wirklich released wurde? Genauso wie bei Spielen, die als Release noch 2020 drinstehen haben. Wann wird das gemacht, also das Spiel rausgeworfen, aktualisiert oder ähnliches?
Ja, das klingt so jetzt leicht vorwurfsvoll. Es ist ja, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass die Spieledatenbank mit ihren Hunderttausenden von Einträgen bis auf die Initialzündung 2009 ganz allein engagierten Archivar-Usern zu verdanken ist. Und da ist natürlich die Frage, zu was kommen diese emsigen Archivare, zu was nicht. Ich kann gerne, wenn diese Frage jetzt nicht reicht, im Podcast nochmal anschreiben und bitten, dass sie da ein bisschen Bereinigung machen. Aber wenn sie das machen, dann weil sie das machen wollen und ihnen was dran liegt. Aber es ist keine Pflicht. Also die versagen da nicht, wenn da von irgendeinem unwichtigen Spiel noch 2020 drinsteht oder sowas. Das ist halt Wohl und Wehe von User-Mitarbeit. Das ist unbezahlte, freiwillige Arbeit, und die wird ja nun wirklich bei uns in aller Regel, also das muss ich einfach mal sagen, ganz außerordentlich gut gemacht von den freiwilligen Archivaren.
Nee, zum einen das, und zum anderen ist es halt einfach auch so, ich meine, das weiß ein Außenstehender, der sich damit nicht beschäftigt, vielleicht nicht, wenn halt ein geschätzter Termin drin steht. Also zum Beispiel Q3 oder halt ein grober Termin oder ne, 2020 oder sonst irgendwas. Das kann man sich nicht nachher irgendwie nochmal in der Liste anzeigen lassen. Also zumindest als redaktionsinterner geht das, glaube ich. aber das kannst du, glaube ich, als Archivar kannst du dir diese Titel nicht irgendwie nochmal anzeigen lassen und gucken oder in Release-Listen und das dann notfalls irgendwie anpassen. Dir fällt es halt im Zweifel gar nicht auf, das verschwindet dann halt irgendwo. Und wie gesagt, da geht's, ich habe das ehrlich gesagt wirklich nur bei Spielen, wo ich den Namen noch nie gehört habe, mal gesehen. Aha, da steht irgendwie noch 2019 drin, obwohl
das... Also in aller Regel passt das, also ja. Dann fragt Chris L.
Er fragt natürlich nur für einen Freund, betont er. Wird es einen Erfolg für das Schreiben von Cyberpunk 2077 News geben? So wie bei anderen Serientiteln auch.
Nicht, dass ich wüsste, um euch da womöglich die Arbeit, die ihr nur deswegen macht, zu ersparen. Wir sitzen gerade mit Fabian an der Weihnachtsaktion, an ein, zwei anderen eher unsichtbaren Themen. Da ist kein Erfolg. Allerdings, was jetzt nicht ist, kann ja in der Zukunft doch noch werden. Und ich sag's mal vorsichtig so, also ich glaube, selbst wenn wir Cyberpunk News bestrafen würden mit Experience-Punkte-Abzug und Erfolgslöschung, würden da in den nächsten Tagen und Wochen unweigerlich etliche kommen. Ich sehe da jetzt auch nicht, dass man das noch künstlich befeuern müsste. Im Gegenteil, das könnte eher Leute nerven.
Ja, und es kommt ja eh wahrscheinlich automatisch, wenn das irgendwann zur Serie ausgebaut werden
ja,
soll.
Ja, und du
so
hast
wie bei
von
anderen Serien halt auch.
Genau, ja. Dann fragt Olf, das frage ich jetzt dich, weil ich das dich auch fragen kann. Habt ihr für eure PS5 von Sony nur Download-Codes bekommen oder habt ihr auch Disk-Versionen? Hintergrund der Frage sind die offenbar häufig auftretenden Probleme mit Disk-Installation, von denen man im Vorfeld nichts gelesen hat.
Ja, also soll ich direkt was dazu sagen?
Ja,
also ich, es ist bei mir zumindest tatsächlich auch schon zu PS4-Zeiten zuletzt fast nur noch der Fall gewesen, dass ich Download-Codes von Sony bekommen habe. Und das gilt auch für die meisten anderen Hersteller, dass da Download-Codes verschickt werden und keine physischen Muster. Weil warum eigentlich auch? Einzige Ausnahme bei Sony ist dann vielleicht mal, wenn es dann so ein Media-Kit gibt, auch selbst da sind meistens mittlerweile Download-Codes bei und keine Disk-Version oder so, aber spätestens jetzt wäre das natürlich auch, ja sagen wir mal, relativ unsinnig, weil je nachdem, wer das in der Redaktion macht, der hat ja gar keine Version mit Disk-Laufwerk, ne? Also die großen Redaktionen, weiß ich, die haben beides bekommen, mit Disk-Lauf, ohne Disk-Laufwerk. Und ja, was soll er mit der Disk anfangen, wenn er es dann nur auf einer von den beiden benutzen kann? Und was war der andere Teil der Frage? Achso, ich habe natürlich Spiele installiert, allerdings halt keine reguläre PS5-Version, sondern halt andere ältere Spiele, die ich nur auf Disk hatte, um die Abwärtskompatibilität mir mal anzuschauen. Und ich hatte tatsächlich mit der damaligen Firmware-Version das Problem, was er wahrscheinlich meint, dass die Disk auch während des Spielens weiter rotiert oder so. Ne? Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich glaube, das Laufwerk ist ein bisschen langsamer. Ich habe das Gefühl, die Installationen dauern länger.
Hm. Also wir haben das auch festgestellt, aber nicht dauernd, sondern eher, dass ab und zu mal noch unvermittelt die Disk, also das Laufwerk quasi anfängt, für ein, zwei Minuten irgendwas zu machen, wo man jetzt nicht wirklich weiß, was das Teil jetzt machen will, weil ja die Installation schon längst erfolgt war.
Ja gut, das prüft halt im Zweifel wirklich einfach, ob die Disk drin ist. Das hat er jetzt ja früher auch gemacht, zumindest beim Start. Mhm. Und ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, bei der Xbox 360 war das noch der Fall. Die hat das wirklich in regelmäßigen Abständen, so eine Stunde oder so, jede Stunde hat das so überprüft, ob noch die Disk drin ist.
Ob man nicht heimlich für einen halben Tag die Disk verliehen hat, genau. Was die andere Frage anbelangt, kann ich auch für uns sagen, ja, das allermeiste haben wir per Code bekommen, gerade in diesen Vorabprogrammen. Also das sah zum Beispiel bei Microsoft so aus, dass wir ein PDF bekommen haben mit ganz vielen Codes drin, die man sich da rauskopieren konnte dann, die aber teilweise nicht gestimmt haben. Und wir haben aber trotzdem schon auch also Disks eingelegt. Also wir kriegen nach wie vor dann meistens oder eigentlich fast immer kurz vor Release nochmal die Disk-Version und da haben wir mittlerweile auch die ein oder andere in die Geräte eingelegt. Und dieser Fehler, der ja auch noch rumgeisterte bei der PS5, dass die nach einem Update anfängt, die Spiele, die man von Disk installiert hat, zu löschen einfach, das ist ja jetzt behoben. Das hatten wir tatsächlich auch einmal festgestellt. Aber die Frage war im Vorfeld und also nee, im Vorfeld konnten wir das eigentlich alles nicht vorab quasi mitbekommen, sonst hätten wir es natürlich dazu gesagt. Dann fragt nochmal Zockervater.
Wird in zukünftigen Tests auch geprüft, ob die Spiele auf der Xbox Series X das schnelle Spielwechseln unterstützen und es auch funktioniert? Und ob bei der PS5 diese Anzeige der Restmissionszeit so und so dabei ist? Also ich will sagen, ob die Spiele auch die Features der Konsolen ausnutzen.
Ja, also das mit den Spiel, also er meint das Quick Resume heißt, glaube ich, oder?
Ja, kann sein.
Quick Continue, Quick Resume. Also ich denke, da wird man automatisch drauf kommen, wenn es das nicht unterstützt, weil beim normalen Test verbringt man ja doch ordentlich Zeit mit dem Spiel. Und ich glaube, das wird uns auf jeden Fall auffallen, wenn das da nicht der Fall ist. Zumal die Unterschiede ja doch recht groß sind. Also teilweise brauchen die Spiele dann immer noch 20 Sekunden, aber wenigstens musst du nicht übers Hauptmenü gehen und das nochmal warten. Und bei anderen geht es halt wirklich direkt ins Spiel zurück, vom Hauptmenü aus, in wenigen Sekunden. Aber ich weiß gar nicht, was meint er mit der Anzeige der Restmissionszeit. Was ist das? Das kenne ich gar nicht auf der PS5.
Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt auch nicht so genau, was er meint. Es gibt da so bestimmte Dinger, wo dann halt drin steht, wie viel Prozent man in irgendeinem bestimmten Abschnitt oder sowas geschafft hat oder auch insgesamt, okay. Keine Ahnung. Aber ich habe mir das so genau auch nicht einfach, ich habe es nicht kapiert. Ich kenne das eigentlich auch nur von Astrobot. Im Vorfeld gab es da nichts anderes und da kann man dann ja auch zum Beispiel in das einzelne Level direkt reinspringen. Ne? Da hast du irgendwie so eine Kachel oder was und da steht dann halt die und die Mission und dann kannst du da direkt reinspringen. Da geht es auch nicht übers Hauptmenü oder sonst irgendwas, sondern du springst halt direkt in die Mission rein und setzt die fort. Ja. Sowas meint er wahrscheinlich, aber.
Ja. Also, was ich sagen kann, ist, dass wir schon auf neue Features gucken. Aber da denke ich jetzt gerade gar nicht so sehr an die neuen Konsolen, sondern ich denke da speziell an Cyberpunk 2077, wo wir übrigens, das hätte ich schon vorher erzählen können, gut, dass mir es jetzt noch einfällt, wo übrigens ein Diamant-User, ich mache mit den Diamant-Usern einmal pro Monat so eine exklusive Skype-Konferenz und da hat ein User tatsächlich dann direkt danach spontan angeboten, dass er uns seine RTX 3090 plus passendes Netzteil zuschickt, weil er kommt selbst gar nicht zum Spielen und wir dürfen dann damit quasi unseren Rechner upgraden. Und dann werden wir nämlich auch nochmal ein schönes Technikvideo zu Cyberpunk machen, wie wir es ja sehr, zumindest klickerfolgreich, jetzt kürzlich für Valhalla gemacht haben. Und bevor ihr denkt, oh Gott, ihr seid ja nicht ohne Laserzuwendung überhaupt einsatzfähig. Ja, es ist so und darum haben wir aber halt auch die passende tolle Community, die sowas überhaupt anbietet. Ich nenne es den User bewusst nicht, weil ich nicht weiß, ob es ihm recht ist, aber darf natürlich gerne sich outen unter den Comments. Aber ich habe wirklich alles versucht. Ich weiß nicht, wie viele Stunden seit September damit verbracht, eine 3080 zu einem halbwegs vernünftigen Preis zu bekommen. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, eine 3090, aber dann brauchst du wirklich ein 850 Watt Netzteil, was enorm viel ist. Also unser wirklich gut ausgestatteter Spielerechner von vor 2 Jahren, kennst du ja auch noch, Benjamin, der hat ein 700 Watt Netzteil drin. Das reicht wohl für eine 3080 gerade noch so, aber halt nicht für eine 3090. Also und ich war aber dann nicht gewillt, über 2000 Euro, weil so ein Netzteil kostet auch 200 Euro roundabout oder sogar mehr, auszugeben für eine 3090, weil die kriegt man noch. 3080 gibt es einfach nicht im Markt oder wirklich massiv überteuert nur noch. Und das auszugeben für 7% mehr Frames, das geht einfach nicht. Und insoweit bin ich echt happy, dass wir das Angebot bekommen haben. Und also könnt euch da auf ein schönes Dings freuen. Und um die Frage nochmal zu zitieren, also wir achten schon auf schöne Features, aber wir werden jetzt auch nicht eine Checkliste durchgehen und jedes kleinste Detail da, was sich Konsole X hat einfallen lassen, abprüfen. Also wenn es uns auffällt oder uns es fehlt, dann ja, ansonsten nein. Dann fragt Zoka, da diese Woche der Chef selbst die Sonntagsfrage stellen musste, weil wohl Benjamin keine Lust mehr hat, keine Zeit hat, wäre es eine Option, die auch in die Hände der Userschaft zu legen? Es wäre schade, wenn diese liebgewonnene Tradition einfach so einschlafen würde. Letzteres auf jeden Fall ja. Hände der Userschaft eher nein. Da hängt doch ein bisschen was dran, auch an Rechte-Management. Das wird mir alles zu kompliziert. Aber Frage an dich, Benjamin. Hast du Lust, die wieder zu machen und Zeit? Oder war es das eher? Weil wir sind halt so ein bisschen in der Schwebe. Ich habe es jetzt vor 2 Wochen gemacht. Am Wochenende wollte ich es machen, habe schlichtweg vergessen. Dass wir da mal quasi einen Schnitt, einen harten vollziehen und wir einfach wissen, wir müssen uns in der Redaktion drum kümmern. Oder willst es du wieder machen im neuen Jahr oder so? Hast du das mal überlegt?
Also wir können gerne nochmal sprechen, ob wir es vielleicht Anfang nächstes Jahr nochmal in Angriff nehmen. Aber da würde ich mir tatsächlich, ich habe es am Anfang einfach vergessen, ne, und irgendwann denkst du, ach komm, letzte Woche
nicht, dann die Woche nicht, und
dann machst du es halt einfach nicht mehr. Und wie gesagt, lass uns da nochmal untereinander sprechen, ob ich es vielleicht Anfang nächstes Jahr fortsetze, aber wie gesagt, also ich reiß mich nicht unbedingt drum, aber das kann man ja untereinander noch klären.
Ja, da reden wir nochmal, aber dann ist für dieses Jahr klar, wenn es ab jetzt nicht erscheint, ist das einfach bei uns in der Redaktion zu verorten. Wie gesagt, ich habe es ja schon zugegeben, ich hätte die Aufgabe mir selbst erwählt gehabt fürs letzte Wochenende, ich habe es schlicht vergessen über die Weihnachtsaktion. Aber ich bitte auch ein bisschen um Verständnis. Also wir haben alle, Benjamin, wir intern, wir haben wahnsinnig viel zu tun. Wir haben so reingeknechtet die letzten Wochen und es hört nicht auf. Wir bereiten die Feiertage-Verlosung vor. Cyberpunk wird ein Thema, das die Redaktion 8 Tage am Stück komplett lahmlegen wird. Und es wird aber auch was Gutes bei rauskommen. Also ein bisschen Gnade und ich denke, wir werden das fortführen, so oder so. Und ich finde das nämlich immer spannend wegen den Diskussionen darunter. Also ich fände es auch schade, wenn wir das aufgeben würden auf Dauer. Dann, danke Soka, dann fragt Zille, und da interessiert mich auch wirklich deine Meinung, Benjamin.
Ja.
Glaubt ihr, dass in der heutigen Zeit die Verwendung einer Top-Grafikkarte zum Herauskitzeln besonderer Grafikeigenschaften, Klammer auf Raytracing, Klammer zu, bei Tests sehr wichtig ist, für euch als Magazin oder auch für eure Leser, also einfach, ob es die interessiert.
Ja, also ich gucke mir das natürlich gerne an, so ist es ja nicht, aber letztlich ist es natürlich auch die Frage, wer hat denn überhaupt so eine Kiste zu Hause stehen, dass du Raytracing und dann am besten auch noch direkt in nativ 4K nutzen kannst, und von daher, also nur damit sich einer anguckt, boah, ne, das hätte ich auch gerne, das sieht ja geil aus und so, ja, weiß ich nicht, ob sich das dann wirklich lohnt, und allein wenn man halt die Kosten für eine entsprechende Grafikkarte bedenkt und vor allem dann, wie du eben gesagt hast, dann brauchst du halt auch noch ein Netzteil, was genug kann und für so eine Grafikkarte ausgelegt ist. Und ja, weiß ich nicht, ne? Ich meine, das leisten sich ja nicht mal Redaktionen, die 20 Leute umfassen und wahrscheinlich wesentlich höheres Budget haben als Gamers Global. Ja, und das hat einen Grund, ne? Das ist im Endeffekt relativ wenig relevant, glaube ich. Und
Ja, das war auch genau meine Argumentation bis vor kurzem, vor allem dieses, also wenn wir es nicht schaffen, uns einzukaufen, und wir würden dann doch auch als arme, kleine Redaktion wahrscheinlich eher 100 oder 200 Euro mehr zu zahlen bereit sein als ein reiner Privatnutzer. Aber wer hat die Dinger denn dann überhaupt? Aber, also ich habe meine Meinung insoweit geändert, weil einfach dieses Technikvideo für Valhalla so super gelaufen ist. Und das kannst du nicht planen, das wissen wir alle. Wir haben schon oft gerätselt, warum ist denn das eine Video auf einmal 30.000 Mal abgerufen worden und das genauso gute andere nur 3.000 Mal. Das hat auch oft was mit Glück und richtigem Timing oder der richtigen Kombination von Keywords im Titel zu tun. Klammer auf, Social Media, Klammer zu. Aber das hat mich doch beflügelt, weil wir sind jetzt bei dem Valhalla-Video und da wurden uns schon irgendwie 30.000 Klicks wieder weggenommen. Das ist auch ganz seltsam. Warum auch immer. Wir waren da bei knapp 180, gerade stehen wir wieder bei etwa 150, aber 150.000 Abrufe. Das ist schon sehr spannend und darum habe ich jetzt doch den Wunsch, das zu machen, und dank des Users auch die Möglichkeit. Und ich sag's mal so, für mich privat, ja, ich bin auch ein bisschen Grafikhure und so weiter, aber ich bin ziemlich sicher, wenn das Cyberpunk ein mäßiges Spiel ist, dann wird es durch Raytracing nicht gerettet werden. Und wenn das Cyberpunk ein fantastisches Spiel ist, dann wird es mir mit Raytracing nicht noch mehr Spaß machen. Aber gleichzeitig bin ich doch ein neugieriger Mensch und wenn wir die Möglichkeit haben, es in richtig schön darzustellen, glaube ich auch, dass es für etliche User interessant ist, gerade weil sie es selbst noch nicht nutzen können. Aber für die Bewertung spielt es überhaupt keine Rolle. Also im Gegenteil, die Chance ist da, dass man sich ärgert, weil die Grafikkarte abstürzt oder es doch nicht klappt oder irgendwas. Und insoweit, glaube ich, sehen wir beide das ganz ähnlich. Aber ich glaube schon, dass für die User, ihr könnt es uns ja schreiben, ist schon, also, ich glaube auch, dass unsere User, weißt du, Benjamin, kennst du ja auch aus vielen Jahren Redaktion und jetzt freier Mitarbeit. Also, wir haben ja schon, nicht ausschließlich, aber doch schon reife und schlaue User. Überwiegend, würde ich sogar sagen. Und solche Menschen können es doch ertragen, wenn sie selbst etwas nicht so toll abspielen können, wie vielleicht eine Redaktion oder irgendein YouTube-Video. Weißt du, also ich glaube nicht, dass da diese Neidgefühle kommen, dieses, das finde ich scheiße, weil das braucht man ja gar nicht, weil ich kann es mir nicht leisten. Also vor der Reaktion habe ich überhaupt gar keine Angst.
Ja, also ich meine, letztlich ist es halt, weißt du, mit dem Assassin's Creed zum Beispiel, das ist ja ein Konsolenvergleich gewesen, das ist natürlich auch in Anführungszeichen ja nicht leichter zu erstellen, aber du hast halt einfach eine feste Hardware. Da kannst du es halt einfach dann zeigen und dann hast du es. Und das Problem ist, wenn du das natürlich mit dem PC machst, so, ja, da gibt es keine Frage. Wenn du die entsprechende Hardware hast, sieht die PC-Version immer besser aus als die Konsolenversion. Aber was die Leute halt auch einfach mal akzeptieren müssen, ist, dass abgesehen von bestimmten Features, mein Raytracing soll beziehungsweise ist ja offiziell von der aktuellen Konsolengeneration auch unterstützt. Aber letztlich ist es halt einfach immer so, dass das von den meisten Entwicklern natürlich auch äußerst stiefmütterlich behandelt wird. Wenn die Konsolen das nicht können, warum soll ich denn da jetzt noch groß in die PC-Version was reinstecken? Vor allem, wenn das für 5%, die oberen 5%, die entsprechende Hardware haben, dass du den Unterschied dann wirklich sehen kannst. Jetzt mal abgesehen von nativer Auflösung oder sowas, ne? Klar. Ja. Da kannst du natürlich auch schon viel drüber machen. Und ja gut, aber das ist halt das Problem. Der PC ist dann halt wirklich teuer, weil er muss halt mehr oder weniger eigentlich immer up-to-date sein, um wirklich dann auch so zu zeigen, ja hier, der PC, der kann natürlich viel mehr, klar. Ne? So. Aber da kaufst du natürlich auch nicht jedes Jahr eine neue fette Grafikkarte, ne? Nur um da die feinen Unterschiede noch darzustellen. Ne?
Gut, machen wir noch schnell die letzten Fragen. Jochen B. fragt vorwurfsvoll, warum fehlt die Spieleveteran-Folge 184 mit Benedikt plus Fliesenkämper? Das war die, die Eye of the Beholder-Folge, eigentlich bei GG. Das haben wir uns auch gefragt und ich vermute stark, dass du mittlerweile, also wenn du diesen Podcast hörst, lieber Jochen, diese Information oder diese News zum Spieleveteran-Podcast 184 noch nachträglich bei uns finden wirst. Das rutscht uns manchmal einfach durch die Lappen. Und dann fragt noch Nuwanda, gibt es oder gab es eigentlich mal Pläne, Heinrich mehr bei Gamers Global zu integrieren? Antwort, ja, er war ja schon stärker integriert, aber die einfache Wahrheit ist, dass das, und da wird der Benjamin jetzt bestimmt nicht widersprechen, ist, dass man tendenziell nicht mehr Geld verdienen kann als freier Spieleredakteur. Also das ist die traurige Wahrheit, für den Heinrich lohnt sich das schlichtweg nicht. Der verdient mehr Geld mit Übersetzungen, als ich ihm irgendwie zahlen kann. Und ich versuche schon echt, ihn gut zu bezahlen nach meinen Möglichkeiten. Und das ist die traurige Wahrheit. Und wenn ihr euch mal umguckt, werdet ihr von diesen ganz alten Campen gar keinen mehr finden, der das hauptberuflich macht. Und so von den mittelalten Campen, wo ich mich dazu zähle, so ab Mitte der 90er, auch nur noch wenige, die das wirklich hauptberuflich machen. Und das hat Gründe. Und das ist schade, aber es ist einfach so und das kann ich nicht ändern. Also insoweit, ich bin heilfroh, dass Heinrich auch mehr, glaube ich, aus Liebe zum Thema und zur Community noch regelmäßig seine Stunde der Kritiker einmal im Monat macht. Aber das plus Spieleveteran, mehr kann er sich nicht leisten, quasi. Den Rest macht er mit Übersetzungen. Und bei Roland Austenert, Mick Schnelle, Michael Hengst, Anatol Locker, wer euch auch immer einfällt, da ist das Schreiben von Spiele, Artikeln oder Videos, das ist die nette Abwechslung, aber nichts, was ihnen wirklich ihre Miete bezahlt. Und ich glaube, das können wir mal in einem Extra-Podcast machen, weil wenn du jetzt anfängst zu erzählen, sprechen wir, glaube ich, jegliche Zeitgrenzen. Aber nur kurz gefragt, ich täusche mich da nicht, oder du orderst dir jetzt nicht gerade deinen zweiten Porsche, weil du so super verdienst und so wenig arbeiten musst.
Ja, das ist ja kein Geheimnis, dass man als Freiberufler in dem Bereich jetzt nicht gerade Millionär wird. Und ich meine, letztlich ist es bei mir natürlich auch so, dass ich das vor allem deshalb weitermache, weil ich das gerne mache. Ja. Und nicht, weil es nicht andere Möglichkeiten gäbe, nicht nur genauso viel, sondern mehr Geld zu verdienen und im Zweifel auch mit noch ein bisschen weniger Zeiteinsatz. Ne? Von daher.
Ja. Ja, also das als ehrliche Antwort. Wie gesagt, er war ja schon stärker integriert. Heinrich hat früher Tests für uns gemacht. Wenn ich ihn heute alle Jubeljahre mal frage, willst du einen Test machen, dann kommt es auf seine Stimmung an, ob er laut lacht oder eher, weil es einfach, überlegt euch mal, ich meine, ich weiß es, weil ich habe 6, 7 große Tests gemacht im letzten halben Jahr. Wenn ihr 30 Stunden spielt und dann nochmal 10 Stunden in den Test steckt, das ist so ungefähr die Hausnummer, aber es kann durchaus mehr werden und man vergisst gerne so Nebenbei-Geschichten, die noch mitfließen. Gehen wir mal von 40 Stunden aus. Überlegt euch mal, was wollt ihr denn pro Stunde verdienen? Und ich kann euch sagen, egal wie niedrig ihr das ansetzt, es ist nicht das, was für einen Test gezahlt wird. Es passt einfach hinten und vorne nicht. Es geht wirklich nur mit viel Liebe und teilweise auch, kann man auch sagen, mit vielleicht ein Spiel einmal durchspielen und zwei Kunden dann bedienen mit verschiedenen Sachen. Und es ist einfach so, wie es ist. Aber das kann man gerne mal vertiefen, fände ich ein spannendes Thema, gerade auch mit dir zusammen, Benjamin. Doch dieser Podcast ist schon überlang und darum müssen wir jetzt zum Ende kommen. Vielen Dank, Benjamin, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Und wir sagen, was sagen wir denn? Schöne Woche und bis bald mal wieder.
Fröhliche Ostern.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.